Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Heute zu Gast der wunderbare Professor Dr. Fritz Sörgel. Pharmakologe, Doping-Experte und einer der bekanntesten Kritiker der sogenannten Enhanced Games. Doch wie gefährlich ist Doping wirklich? Was passiert im Körper, wenn Athleten EPO, Anabolika oder Wachstumshormone nehmen? Und stehen wir gerade vor einer Zukunft, in der gedopter Sport vielleicht völlig normal sein wird? In dieser Episode sprechen wir über die dunklen Zeiten des Spitzensports, ja, über Milliardeninvestoren hinter den Enhanced Games, über tote Athleten, geheime Substanzen und die Frage, ob fairer Sport überhaupt noch existiert. Fritz erklärt aber auch, warum manche Dopingmittel ursprünglich sogar lebensrettende Medikamente waren, ja, und weshalb genau diese Stoffe heute den Sport verändern können. Aber jetzt, ohne weitere Umschweife, ist hier für dich Fritz Sörgel. Lieber Fritz, was ist denn Doping im Sport überhaupt? Also was versteht man da genau drunter? Welche Substanzen und Co.? Was bedeutet das Doping?
Also um es gleich mal zu sagen, die Substanzen sind ein bisschen viel, also es sind knapp 400. ich denke, wir werden uns dann im Laufe des Gesprächs auf die konzentrieren, die halt auch allgemein bekannt sind. Ja, was ist Doping? Da kann man natürlich verschiedene verkürzte Formen sagen. Das ist einfach Betrug im Sport. Das steht ja auch für die WADA, also für die internationale Anti-Doping-Organisation im Vordergrund, also der Betrug Konkurrenten sozusagen. Das steht im Vordergrund. Man kann das Medizinische natürlich nehmen, das vielleicht sogar noch näher ist, nämlich, dass man eben die Leistung, dass man das, was der Körper normalerweise schafft, unter welchen Bedingungen jetzt auch immer, dass das eben durch das Dopingmittel erhöht wird, verbessert wird. Und eben damit sind wir wieder beim Betrug. Der Betrug möglich ist, dass man eben einen mitkämpfenden Sportler besiegt. Ja, ansonsten gehört das Doping natürlich, wenn man es jetzt mal von der juristischen Seite her sieht, also wenn ich juristisch sage, dann meine ich nach der bundesdeutschen Gesetzgebung, es gibt ja ein Anti-Doping-Gesetz, also insofern ist es eben strafbar. Das ist vor, naja, sind jetzt auch schon 10 Jahre her, dass das aktiv ist. Das war ein wichtiger Schritt. Da ist lange diskutiert worden, ob man eben da ein Gesetz machen soll, wobei es eben ein Untergesetz sozusagen des Betäubungsmittelgesetzes ist, also weil man da eben schon Substanzen eben drin hatte, die verboten sind zu besitzen. Das ist ja immer das Problem. Der Besitz ist immer das Entscheidende. Ne? Die Polizei, wenn man erwischt wird beim Gebrauch von Drogen, das ist eine Sache, da wird das Ganze nicht so tragisch, aber der Besitz ist das Entscheidende. Wenn die Polizei kommt und sieht, in deiner Tasche oder irgendwo auf dem Tisch eine Droge und so ist es im Dopingbereich ein bisschen anders gehandhabt. Im Dopingbereich kommt natürlich etwas hinzu, dass der Nachweis der Substanz im Blut oder im Urin ganz entscheidend ist dafür, dass also gesperrt wird oder in irgendeiner Form eben, ja, es gibt die unterschiedlichsten Formen da eben durchgesetzt wird.
Du bist ja Pharmakologe, deshalb lass uns gern mal bei der Medizin und der Wirkung und sowas bleiben, was es so Doping im Körper auch anstellt. Mhm. Wenn wir also aus der medizinischen Sicht drauf schauen, vielleicht mal, was sind so die nicht alle 400, aber was sind so die gängigsten Dopingmittel?
Ja, es ist auch wirklich so, dass, sagen wir mal, die gängigsten Dopingmittel auch am häufigsten verwendet werden. Also das ist die kann man vielleicht jetzt mal vorab schon mal aufzählen. Das sind die Anabolika, das ist natürlich das berühmte EPO, das jeder kennt. Es sind dann die Asthmamittel, es sind verschiedene Hormone eben, die also bis zum Insulin wird also zu Dopingzwecken alles Mögliche eingesetzt, Wachstumshormone, also das Wachstumshormon an sich, aber auch dann noch komplexere Wachstumsfaktoren, die allerdings relativ selten gemessen werden. Also das sind schon dann exotische Dinge. Ja, und wenn wir anfangen, fängt man normalerweise an mit der Substanzklasse, die wohl jeder, der über Doping nachdenkt, im Kopf hat. Das sind die Bodybuilder letzten Endes. Die Bodybuilder sind keine Sportler. Das ist eine ganz andere Kategorie. Da möchte ich jetzt in einem Blog lieber nichts sagen, weil die Gefahr groß ist, dass das jemand hört. Repräsentiert das halt auf drastische Weise, was ein Anabolikum ist, nämlich dass ich einfach den Körper sehr muskelstark mache. Ja, dass so ein Bodybuilding-Körper natürlich alles andere als geeignet ist für einen Wettbewerb, das ist ziemlich klar, denke ich. Und das ist auch wirklich ein Kunststück. Jetzt, wenn man sich mit Anabolika dopt, dass man dann den Muskelzuwachs nicht so stark macht, und damit wären wir nämlich fast schon bei den Advanced Games, so stark macht, dass es schädlich ist. Also wir haben ja bei den Advanced Games letztes Jahr 2025 schon den Magnussen gehabt, den Schwimmer aus Australien. Der hat sich da, es spricht vielleicht für ihn, weil er das Dopen noch nicht richtig verstanden hat. Ne? Er hat sich also voll gepumpt, offensichtlich mit EPO und Anabolika, und war dann aber gar nicht in der Lage, eine vernünftige Zeit zu schwimmen. Ich meine, es ist jetzt eh kein so wirklich großer Schwimmer. Er hat zwar jetzt eine Bronzemedaille mal gewonnen bei Olympischen Spielen, aber insgesamt kein der ganz Großen. Aber er nimmt also auch jetzt bei den 26er Spielen auf jeden Fall wieder teil. Aber nochmal zusammenfassend, wenn man sich dopen will mit Anabolika, muss man das können, und damit sind wir letzten Endes auch angelangt. Weiß nicht, ob dich das jetzt interessiert, ob ich... Das ist jetzt einfach mein Gedankengang. Mhm. Er konnte es nicht, no, aber hat einfach keine Erfahrung gehabt. Dann muss man eben wirklich auch das Thema der Hintermänner natürlich in dem Zusammenhang erwähnen. Und die muss man eben auch haben. No? Und wie das bei den Advanced Games sein wird, das wird man ja sehen. Ich sage immer gerne Advanced, Enhanced und Advanced. Das geht vielen Kollegen übrigens so. Das hat die eine ähnliche Bedeutung. Und wie das jetzt da laufen wird, das kann man nicht sagen. Die bemühen sich natürlich zunehmend. Also wenn man sich die Dokumente anschaut, unternehmen sie jetzt alle möglichen Versuche, eben einfach zu zeigen, wie sauber es in Anführungszeichen natürlich es zugeht, wie die Sportler geprüft werden. Aber das ist ja vielleicht ein Thema für später. Jetzt dann das EPO sollte man stellvertretend. Also
vielleicht ganz kurz, Fritz, zum Anabolika noch. Wie wirkt Anabolika? Also lass uns das ruhig ein bisschen aufdröseln. Wie wirkt Anabolika im Körper, und was sind jetzt Gefahren und vielleicht aber auch Chancen daran? Gibt's, also ist Anabolika per se schlecht, auch ein Milliliter davon? Oder sagt man, ja, nee, es gibt auch eine gesunde, in Anführungsstrichen, gesunde Dosis, die man nehmen könnte? Oder sagen wir, nee, Anabolika ist eigentlich, hat da gar nichts verloren?
Ja, zunächst mal, also Anabolika gäbe es ja nicht, wenn nicht irgendwann jemand auf die Idee gekommen wäre und hat gesagt, wir brauchen solche Arzneistoffe. Ne? Also Anabolika sind sicher sagen wir mal, es gibt ein paar Indikationen, wie wir sagen, in der Medizin, wo das eine Rolle spielt, also beispielsweise bei den HIV-Erkrankten als, am Anfang, als sie ja wirklich, man geht es jetzt auch noch nicht so, aber letzten Endes ist es eine chronische Erkrankung geworden. Also, aber ganz am Anfang, als wenn man sich an diese Bilder zu erinnern versucht, wo diese völlig abgemagerten Menschen da abgebildet waren, da hat man eben versucht, mit Anabolika eben den Körper gewissermaßen aufzubauen. Also in erster Linie über Muskeln und ja, ich meine, man nimmt die Anabolika entweder als Tablette oder eben als Spritze und das kommt dann in die Blutbahn und verteilt sich überall hin den Körper. Also
Aber was ist es genau? Also was ist es? Was ist an? Ist es ein Wachstumshormon oder was? Also was ist
ja,
das genau?
das vermehrt eben die Muskelmasse. Also Wachstumshormon würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen, weil der Begriff Wachstumshormon ist für was anderes reserviert, was auch ähnliche Effekte macht. Aber das Anabolikum ist eine Substanz oder eine Substanzklasse, die Anabolika, die eben die Muskelmasse, so ist es vielleicht besser formuliert, eben vermehren. Ne? Also man stellt sich jetzt einen Bodybuilder vor, der hat halt einen Oberarmdurchmesser, der zwei- oder dreimal so groß ist wie deine oder meine. Ja, das macht ein Anabolikum.
Bevor es weitergeht, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Diese Dokumentation zu den Enhanced Gains war für mich ein echtes Herzensprojekt. Nicht, weil sie schnell produziert wurde oder irgendwas, sondern genau deshalb, weil sie viel Zeit, Recherche, Vorbereitung und vor allem Nachbearbeitung gebraucht hat. Wenn du solche dokumentarischen Formate wichtig findest und möchtest, dass ich in Zukunft öfter so tief in gesellschaftliche, sportliche oder auch kontroverse Themen eintauche, dann kannst du meine Arbeit ab sofort über Steady unterstützen. Damit hilfst du mir nicht einfach nur, diesen Podcast weiterzuführen, sondern hilfst mir dabei, mehr Zeit in Recherche, Interview, Schnitt, Dramaturgie und eben unabhängige Formate wie dieses zu investieren. Und ganz ehrlich, solche Projekte entstehen nicht mal eben nebenbei. Die kosten saumäßig viel Zeit, Energie und eben auch Geld. Und wenn du sagst, yes, solche Inhalte will ich einfach öfter hören, dann findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Betrag macht einen Unterschied. Ich danke dir für deine Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und gibt es eine gesunde Menge davon, die man unbedenklich nehmen könnte als normaler Mensch?
Ja, es gibt natürlich, und es ist auch ja in den entsprechenden Fachbüchern natürlich auch aufgeführt. Es gibt für den regulären Gebrauch in der Medizin natürlich Mengen. Das ist alles im Milligramm-Bereich natürlich, also das sind hochaktive Stoffe. Und ja, mit denen kann man umgehen, aber es reicht halt den meisten Athleten dann doch nicht ganz aus und dann nehmen sie meistens mehr. Das hängt ein bisschen auch von der Sportart ab. Also wenn jetzt beispielsweise ein Gewichtheben ist ja übrigens auch bei den Advanced Games eine Geschichte. Das macht dann, das ist natürlich anders, auch als es bei den, ja leider mit Anabolika verbundenen Sportart mit den Radfahrern, ne, ist. Die haben natürlich jetzt nicht so große Dosen genommen, weil sie die auch nicht gebraucht haben. Also wenn du dir jetzt mal einen Radfahrer vorstellst, also nimm halt mal den, der so als Feindbild sozusagen des anständigen Sports gilt, also Lance Armstrong. Oder nehmen wir auch Jan Ulrich, um jetzt gleich, sagen wir mal, beide gleichzeitig zu nennen. Das ist ja auch kein Muskelprotz. Ne? Und wenn du dir die Beine von den Radfahrern mal anschaust, die sind ja relativ dünn. Man denkt, wenn da jemand den Mont Ventoux da in Frankreich, das ist ja immer die entscheidende Bergetappe, darauf fährt, weil das Ding mehr der Mont Muskelkraft dahinter sein, ist auch dahinter, aber da kommt natürlich eben viel zusammen, dass eben auch das Training eine gewisse Rolle spielen, dass die Muskeln sehr spezialisiert sind, auf Dauer eben keine Muskeln, die überschüssig sind, sondern wirklich auf die Aufgabe zugeschnitten, nämlich Rad zu fahren, also in die Pedale zu treten. Ne? Ein Boxer braucht, oder Gewichtheber, haben wir vorhin gesagt, ist natürlich noch mal anders. Wenn der was erreichen will, dann braucht er schon entsprechende Arme. Das ist klar.
Ja, was ist
Also ja, es gibt ja auch einige Fälle, wo Anabolika ja eine Rolle spielt und wo man auch sagt, na, in dem Sport oder der Sportler, ach, der hat doch kein Anabolikum, und die Leute suchen dann immer nach Leuten, die besonders viel Muskeln haben. Aber das ist halt nicht der Fall. Auch jetzt die letzten Fälle, die es jetzt gegeben hat, mit dem Sinner beispielsweise, den ich aber, das möchte ich ausdrücklich sagen, nicht verdächtige, dass der tatsächlich das absichtlich gemacht hat, mit dem Anabolikum, das bei ihm gefunden worden ist. Aber das sind alles, aber da sieht man eben, dass so eine Substanz überhaupt im Tennisbereich unterwegs ist. Und es hat ja Leute gegeben, die mit dem Anabolika erwischt worden sind. Auch die Tennisspiele sind ja keine Muskelprotze. Ne? Also es ist bei den Anabolika einfach so, dass man sich die Sportart anschauen muss. Das macht ja auch die WADA so, wenn sie entscheidet, welche Kontrollen sie macht. Und dann kann man sagen, ja, da können Anabolika eine Rolle spielen. Eine ganz wichtige Rolle allerdings, die man nennen muss. Und das ist auch ein Grund, warum eben viele Sportarten, in vielen Sportarten keine Muskelprotze notwendig sind. Es wirkt sehr gut auf die Regeneration. Und sehr viele Dopingfälle sind ja aufgetreten in den letzten 50 oder 60 Jahren bei Sportlern, die so etwa am Ende ihrer Laufbahn waren, ne? So also Ende 30. Da ist natürlich die Regeneration sehr viel wichtiger wie bei jemandem, der 25 Jahre alt ist. Auch da ist es schon wichtig, klar, und auch da sind Anabolika wirksam, aber man hat eben gesehen, ich meine, ich sehe jetzt, das ist ja, jetzt hört ja eine junge Zuhörerschaft dazu, deswegen, das fällt mir immer auf bei meiner Vorlesung, wenn ich irgendwie zur Unterhaltung, muss ja die Leute bei Stimmung halten, irgendein Beispiel bringen und denke, ja mein Gott, das haben die ja gar nicht erlebt. Ich muss mal erklären, von was ich spreche, und ich spreche jetzt also von der berühmten Zahnpasta-Affäre mit Dieter Baumann. Kennst du die Geschichte?
Nein.
Genau das habe ich jetzt erwartet. Ja, also Dieter Baumann war Olympiasieger 1992 in Barcelona und war eigentlich auch so ein bisschen der Protagonist von Anti-Doping-Maßnahmen in Deutschland. Also man hatte sich nicht vorstellen können, dass der gedopt hat. Und dann plötzlich 1999 ist er, und es war auch natürlich ein Spindeldürrer, war 5000 Meter Läufer, ne? Das sind auch keine Muskelprotze. Und dann hat man bei ihm eben das Dopingmittel Norandrostendion nachgewiesen. Und hat dann gesagt, nein, das gibt's ja überhaupt nicht. Und dann hat man alles Mögliche eben überprüft, und dann hat man plötzlich festgestellt, dass die Zahnpasta diesen Stoff hatte. Und dann 1999, war jetzt nicht so weit von DDR-Zeiten entfernt, ne, kam natürlich der Verdacht auf, dass jemand ihm in die Zahnpasta, also das Norandrostendion, rein hat, und er hat sich über Monate die Zähne geputzt. Naja, es ist so eine Geschichte, also die gehört einfach zur Doping-Geschichte dazu. Und ganz generell muss man sagen, dass die Ausreden, die von Sportlern immer gefunden werden, also das ist ja auch, die Süddeutsche hat da ja auch eine Seite, wo sie das sammelt. Ich habe auch eine Seite bei mir im Kopf, wo man diese absurden Ausreden sammelt. Aber bei Baumann war es eben auch so, ein Olympiasieger von 92, dann 7 Jahre später, tja, passiert es. Da war er eben auch schon so um die 37, 38 und deswegen waren da Anabolika auch schon sinnvoll.
Mhm. Auch weil die Regeneration einfach besser ist durch Anabolika, wie du es gerade erklärt hast im Alter. Ne?
Ja, je mehr dieser Sport abdriftet in einem gnadenlosen Zirkus, in dem ich will jetzt nicht die Fußballer in Schutz nehmen, aber ich meine, wenn man deren Programm jetzt anschaut in dem Jahr dann mit der Fußballweltmeisterschaft, dann war die Vereinsweltmeisterschaft und so weiter. Also dass da dazwischen natürlich Regeneration gebraucht wird, das ist klar. Und manche Sportler können sich halt nicht anders helfen, als dass sie dann zu solchen Mitteln greifen. Es ist ja immer so, also ich könnte tausende von Interviews führen, wenn ich sagen würde, die Fußballer dopen prinzipiell, weil es ist immer so, der Fußball ist in Deutschland speziell die wichtigste Sportart und so am Stammtisch, ich höre mir dann eben, ja, Fußballer, die dopen ja sowieso, weil sie natürlich auch, wirklich eben dieses große Programm haben. Aber Fakt ist, dass wir in letzter Zeit keinen spektakulären Dopingfall mehr in Deutschland beispielsweise hatten. Wir hatten einen in England, wir hatten einen in Italien. Aber mit anabolen Substanzen, aber ansonsten keine. Wir hatten der Fall, der in Deutschland war, ist es Vuskovic heißt er, sein Bruder spielt jetzt beim HSV, ganz toller junger Spieler, 18 oder 19 Jahre alt. Den hat man dann für 4 Jahre sozusagen gesperrt. Aber damit wären wir eigentlich beim EPO angelangt, ne?
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Was? Ne? Ja, also vielleicht noch eine Frage zum Abschluss für Anabolika. Was passiert in meinem Körper, wenn ich zu viel davon nehme? Also was sind die Risiken von zu viel Anabolika-Konsum?
Also ganz klar, Herz, Leber, Lunge, die stehen im Vordergrund. Das natürlich auch, es sind ja auch männliche Sexualhormone. Es natürlich im Bereich der Genitale zu Veränderungen kommt. Ich glaube, das versteht sich auch von selbst. Entsprechende Verkleinerungen auch der Hoden und solche Dinge. Aber daran sterben die Leute nicht. Die Leute sterben meistens an eben einer versagenden Leber oder eines versagenden Herzes. Das Herz eben ist ja logisch, muss ja eine enorme Leistung vollbringen, wenn es also jetzt so ein Muskelpaket hier über lange Zeiten des Trainings und des Wettbewerbs durchbringen muss. Das ist ja nicht so ganz trivial. Und die Leber natürlich, das sind die zwei Organe, die Lunge auch begriffen, aber das sind im Wesentlichen die zwei Organe, die relevant sind und die zu Todesfällen geführt haben. Da gibt es so ein paar so spektakuläre Todesfälle, wo in der Literatur auch dann Abbildungen sind, kann man sogar im Internet finden, wenn jetzt unter deinen Zuhörern welche sind. Die können das im Internet auch nachschauen. Da gibt es eine Doktorarbeit aus München und da sind sogar die pathologischen Befunde und die Leber abgebildet. Also das schaut natürlich dann ganz, ganz übel aus. Aber das war ein Bodybuilder. Das war also jetzt kein Sportler. Aber es fällt immer mal wieder von Zeit zu Zeit jemand tot um, auch aus dem Leistungssportlerbereich. Ne?
Ja, klar. Unter Anabolika, da stecken auch die Steroide mit rein eigentlich? Ja,
die Steroide ist Synonym, ne?
Okay, und ist es gleich. Also Anabolika, Steroide.
Chemisch ausgedrückt, ne? Und Anabolika ist von der Wirkung her der Ausdruck.
Okay, dann gehen wir zur EPO. Was ist EPO? Ja.
EPO ist jetzt ja viel jünger, wenn man es mal so bezeichnen will, als die Anabolika. EPO kam so Ja, Ende der 80er Jahre, Anfang 90er Jahre. Und man muss das mal in aller Deutlichkeit sagen, das war ja ein Segen für die Nierenkranken. Und zwar deswegen, weil EPO in der Lage ist, die Nieren, die ja bei Nierenkranken, wie der Name schon sagt, Nierenkrank, nicht voll funktionsfähig sind, eben wieder in der Lage sind, das EPO zu bilden. Und dieses EPO führt dann ja dazu, dass im Knochenmark also rote Blutkörperchen gebildet werden. Also nochmal, das EPO wird in der Niere gebildet, die Niere wird gut durchblutet, das Blut gelangt dann ins Knochenmark und im Knochenmark werden ja die Blutzellen hergestellt. Ne? Das ist das Organ sozusagen, wo die wo eben die Blutzellen, also rote Blutzellen, weiße Blutzellen hergestellt werden. Und entscheidend für die Leistung und für den Grund, warum es als Dopingmittel eben verwendet wird, ist, dass rote Blutzellen hergestellt werden. Und was machen rote Blutzellen? Die roten Blutkörperchen oder Erythrozyten, sie speichern und haben hohe Mengen an Sauerstoff sozusagen im Huckepack. Und wenn diese Zellen dann natürlich, sind wir wieder beim Muskel, in den Muskel kommen oder auch in andere Organe, es gibt auch noch so andere Wirkungen von EPO, die aber nicht so im Zentrum stehen. Das Entscheidende ist auch da die Ausdauer natürlich. Dann wird dieser Sauerstoff abgegeben und die roten Blutkörperchen werden dann wieder entsprechend noch mehr gebildet durch weitere EPO-Gaben, wenn man das braucht. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an. Und was hier halt das Problem war am Anfang, dass man ja auch nicht so richtig wusste, welche Dosis man geben soll. Nochmal, es war ein Medikament, es war wirklich, ich habe das ja miterlebt, bin ja alt genug, dass so eine Substanz gefunden worden ist, ja, es ist ja eine körpereigene Substanz, nebenbei bemerkt, ja, dass man die also in großen Mengen hat herstellen können durch biotechnologische Verfahren, das war einfach fantastisch und das zeigt eben, wie kriminell diese ganze Szene ist, ja, man hat dann sehr früh eben über irgendwelche Kanäle eben dieses EPO, das eigentlich für Patienten bestimmt war, sich besorgt und hat es dann eben ausprobiert. Und das ist nicht bestätigt, aber der wirklich sehr verdienstvolle Dopingforscher Franke, Werner Franke, der vor 4 Jahren, glaube ich, ist jetzt hier, verstorben ist, der hat sich ja speziell um diese Dinge sehr gekümmert und hat da sehr viel aufgeklärt. Da gab es die diversen Skandale mit Spanien und und so er hat auch recherchiert, dass am Anfang, als man also dieses EPO von der Klinik sozusagen in den Radsport eingebracht hat, es mehrere Todesfälle bei jugendlichen Radfahrern gegeben haben soll. Und der Skandal liegt darin, wenn das alles so stimmt, aber so hat es eben Werner Franke gesagt, es sind keine Autopsien vorgenommen worden. Das heißt, man konnte dann auch nicht im Nachhinein feststellen, ob das jetzt EPO war oder nicht. Also auf jeden Fall ist EPO eine, ich möchte mal sagen, zuverlässig wirkende Substanz. Sie war lange nicht nachweisbar, also selbst bis zu den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gab es keine vernünftigen Methoden, es nachzuweisen. Das heißt, die Sportler konnten das problemlos anwenden, weil man es einfach nicht detektieren konnte. Und dann hat man sich Stück für Stück vorgearbeitet und hat erstmal Tests gemacht, die, wie wir sagen, indirekter Natur sind. Man hat eben geschaut, wie viele Erythrozyten, wie viele rote Blutkörperchen sind da und hat dann auch mit mathematischen Verfahren eben da angefangen, Leute auch tatsächlich zu sperren. Und dann ist zunehmend eben auch die Chemie gekommen und es wurden Nachweismethoden gefunden. Und heutzutage ist der EPO-Nachweis zwar nicht ganz unumstritten, aber heutzutage kann man im Urin EPO nachweisen. Und man muss immer bedenken, das EPO, das hier gespritzt wird, ist nicht das körpereigene EPO. Das ist bisher nicht gelungen, das in so großen Mengen herzustellen, sondern das ist ein EPO, das aus der Retorte stammt. Und weil es aus der Retorte stammt, kann man es eben im Urin von dem körpereigenen unterscheiden. Das ist immer der entscheidende Punkt. Da gibt es meistens dann Streit, wenn jemand jetzt erwischt wird, wie in Deutschland dieser Fall mit dem Fußballer Vuskovic vom HSV. Also nicht sein Bruder, der jetzt dort spielt, sondern der ältere Bruder Mario, der ist für 4 Jahre dann gesperrt worden. Aber es gab immer einen Riesenstreit, ob die Methode wirklich so funktioniert hat, das körpereigene von dem körperfremden zu trennen. Denn das ist ja entscheidend und das muss man auch mal sehen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit auch gewesen in der Entwicklung der Dopinggeschichte von EPO. Wenn du eine körpereigene Substanz hast und hast die körperfremde und diese körperfremde soll aber dieselben Eigenschaften haben wie die körpereigene. Ne? Ich meine, das ist ja der Sinn der Sache. Wenn das also jetzt, da es nicht dieselbe chemische Struktur hat, dann nicht so gut wirken würde, das wäre natürlich schlecht. Aber das hat man geschafft und dadurch ist es eben überhaupt möglich geworden, die Patienten zu behandeln und dann hat es eben der Sport übernommen und EPO ja, ist heute ja schon eine wichtige Substanz, aber dadurch, dass es so relativ gut ja, nicht so gut, wie es sein könnte, aber relativ gut nachweisbar ist, ja, sind die Sportler da schon zurückhaltend.
Was passiert, wenn ich zu viel EPO nehme? Was sind die Nebenwirkungen, die Risiken?
Ja, das können wir uns jetzt mal überlegen. Wenn du jetzt zu viel EPO spritzt, ja, und dann reagiert die Niere darauf und macht wieder, also beziehungsweise, nee, ich muss es anders erklären, wenn ich zu viel EPO in den Körper spritze, dann wird natürlich auch im Knochenmark werden rote Blutkörperchen gebildet und das kann man sehr weit treiben. Und da gibt es eben einen Wert, also das ist das sogenannte Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff und dann gibt es natürlich die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen und die haben halt bestimmte Normalwerte. Also nehmen wir lieber jetzt mal den Normalwert für die roten Blutkörperchen. Die nehmen ungefähr im Normalfall 42-43% vom Blutvolumen ein. Also das ist der sogenannte Hämatokrit-Wert, 42-43%. Und die Sportler sind dann natürlich über 50 hinausgegangen, und weil man es eben auch nicht so im Griff gehabt hat und weil man natürlich, wenn ich so einen Wert hatte, wenn ich statt 42% 50, aber 55, dann kann ich natürlich den Berg schon entsprechend hochtreten, das ist ja klar. Ne? Und vor allem lange, die Leistungsfähigkeit bleibt eben lange erhalten. Und die Folge davon war aber bei einigen, eben auch bei diesen jungen Sportlern, von denen ich eben erzählt habe, dass das Blut dann so dick war, dass sie irgendwann einen Schlaganfall bekommen haben, weil einfach im Gehirn natürlich die feinen Blutgefäße dann einfach zu waren. Ja.
Stopfen.
Und das ist das Hauptproblem. Das hat man aber heutzutage bei den Sportlern sozusagen im Griff. Man hat jetzt ja über 30 Jahre Erfahrung mit EPO, fast noch ein bisschen mehr. Und deswegen passiert sowas eigentlich kaum noch. Aber das ist die Todesursache in der Regel, wenn jemand eben EPO überdosiert.
Ja, aber wenn wir es im Griff haben, Fritz, also wenn dadurch eigentlich keine großen Nebenwirkungen fatalerweise mehr entstehen könnten, warum geben wir es da nicht einfach frei?
Naja, Gut, also die Freigabe des Dopings ist natürlich eine Frage, die immer im Raum steht. Und man argumentiert ja dann immer so, die würde betrügen ja sowieso alle, warum gibt man es nicht frei? Und naja, so ist es ja jetzt zu den Advanced Games letztlich gekommen. Aber das ist für mich also nicht wirklich überzeugend, weil ich schon noch daran glaube, dass es auch anständige Sportler gibt. Man kann also nicht generell sagen, wie das halt so ist am Stammtisch. Das kann doch gar kein Mensch leisten. Wenn man jetzt auch an die Tour de France denkt, was momentan also hier welche Leistungen da gebracht werden, das ist wirklich fast unmenschlich, ja. Aber man muss da schon fair sein und sagen, es hat sich ja auch vieles anders geändert. Ein moderner Sportler hat eine optimale Ernährung. Ja, die Trainingspläne sind da. Und dann sind natürlich auch die technischen Möglichkeiten, also wenn wir bei den Radfahrern bleiben, die Fahrräder sind anders. Ne? Also das ist schon, es ist wirklich eine gute Entwicklung, die da stattgefunden hat und die auch ohne Dopingmittel offensichtlich stattgefunden hat. Und der Radsport scheint, manchmal erfährt man das erst 10 Jahre später, ne? Wenn man die eingefrorenen Proben analysiert, die aufgehoben worden sind, aber relativ clean zu sein. Also dazu war der Sport einfach zu verseucht, als dass es nicht wirklich einer klaren Devise von Seiten des Verbandes gebraucht hätte, das wirklich einfach wegzubringen. Es war halt eine Seuche, die im Radsport da geherrscht hat. War schon, bei jeder Tour de France hat es irgendeinen Skandal gegeben und dann sind die Leute mit Autos rumgefahren worden, haben den Kofferraum voller Epo gehabt und Anabolika. Also. Und auch natürlich Asthmamittel. Man hat auch Asthmamittel, dann sind wir bei der nächsten Substanzklasse, ja, sehr stark eingesetzt, weil wir jetzt gerade die Olympischen Spiele, also Winterspiele ja hatten. Die Norweger sind da ja so Spezialisten, die haben also in Pyongyang, praktisch jeder Norweger hat also sein Asthmamittel dabei gehabt und es war auch genehmigt. Man kann ja eine Ausnahmegenehmigung bekommen in der Nationalen Anti-Doping-Kommission. Man muss es halt nur einreichen. Und das ist offensichtlich akzeptiert worden. Jetzt in Cortina war es ein bisschen anders, aber trotzdem, es gab noch genügend Leute, die so eine Ausnahmegenehmigung hatten. Ja. Aber die Asthmamittel sind sicher an dritter Stelle mittlerweile zu nennen. Die waren mal an zweiter Stelle, sind vom EPO abgelöst worden. Aber im Moment sind sie wieder im Kommen, dass sie, die sind auch proteinbildend, also auch eiweißbildend. Ne? Aber es sind halt auch Mittel, die Bronchien weit machen und so, dass man sich halt auch stärker belasten konnte und auch die Atemtechniken entsprechend einsetzen konnte und kann. Also das ist auch eine Substanzklasse, die wirklich zu den wichtigsten zählt.
Und wie wirkt es genau? Also wie nimmt man das dann über dieses Spray wirklich? Also auch die Athleten?
Ja, das kann man als Spray nehmen. Man kann es spritzen, also in unterschiedlichsten Formen. Also normalerweise würde man es sprayen, weil das dann ja auch sehr schnell an den Ort kommt, wo es hin soll. Ne? Also das ist eine Form, die man gerne da bevorzugt und die auch gut bei Dopingtests nachweisbar ist.
Was passiert, wenn ich zu viel davon nehme? Was sind die Risiken von zu viel?
Ja, also bei den Substanzen ist bisher eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, relativ wenig passiert, muss ich offen sagen. Mhm. Also außer dass er halt betrogen worden ist. Aber es gab keine Todesfälle, es gab keine schweren Zwischenfälle, sondern es waren halt einfach viele Fälle. Bis so in auch London 2012 war noch ganz schön viel mit den Asthma-Mitteln unterwegs, wo man ja auch später dann noch Medaillen zurückgeben musste, und solche Zeiten waren das, wenn man nachträglich eben erwischt worden ist. Ich hatte das vorhin in einem Nebensatz ja erwähnt, mittlerweile hebt man ja die Proben 10 Jahre auf, weil man sagt, wenn es uns gelingt, vielleicht eine Methode zu finden für einen Stoff, den wir im Jahr 2026 noch nicht haben nachweisen können, den aber jemand von einem Chemiker oder wem auch immer bekommen hat, ne? Und es dauert 10 Jahre, bis man diese Substanz gefunden hat. Da muss ich also auch mal für meine Branche, also die Chemiker, Pharmazeuten und Analytiker, eine Lanze brechen. Das ist nicht so einfach, nach Substanzen zu suchen, die man gar nicht kennt, sondern einfach zu sagen, ich habe hier ein Urin, ich muss jetzt schauen, ob da irgendwas Unbekanntes drin ist. Ne? Also das ist
stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, der Normalfall ist ja der, dass man weiß, okay, hier muss ich jetzt EPO suchen, hier muss ich Anabolikum suchen. Es kann kommen, aber ich glaube es eher nicht. Weil es ist immer sowas im Dopingbereich in der Luft, dass man sagt, ja, es gibt da eine geheimnisvolle Substanz, die können wir bloß nicht entdecken und so. Aber es gibt keine Hinweise dafür. Es gibt auch in den letzten Jahren kaum Substanzen, wo man sowas hätte beweisen können, dass es sowas gibt. Es hat mal eine Substanz gegeben, das war die berühmte Baikor-Affäre. Wie schon gesagt, da jetzt und dein Publikum alles sehr jung ist, ist, wie gesagt, die Baikor-Affäre nichts. Marion Jones war eine ehemalige Olympiasiegerin, die dann die Goldmedaillen später abgeben musste, weil es da tatsächlich so war, dass also ein Stoff, der für was ganz anderes vorgesehen war, ein Steroid übrigens, du hast vorhin ja dankenswerterweise den chemischen Begriff ja auch mal gebracht, ne? Für die Zuhörer ja ganz gut, für die Schüler dann, ne, die vielleicht zuhören, ne, schauen sich dann mal an, wie ein Steroid überhaupt chemisch ausschaut, wollen wir es hoffen. Da haben wir es tatsächlich, und das war damals schon eine Riesenschweinerei, aber auch dann erinnere mich an das Interview noch mit der Zeit, also der Wochenzeitung Die Zeit, da habe ich das erste Mal den Begriff Menschenversuch ins Spiel gebracht, weil man hat einfach einen Stoff chemisch abgeändert, ohne dass der durch die Tierversuche gegangen ist, dass der durch die verschiedenen Studienphasen, die halt ein Medikament durchlaufen muss, das sind insgesamt 4, beginnt mit gesunden Probanden und endet dann mit schwerkranken Patienten. Ja, das ist ja der normale Weg. Ja. Aber hier hat man, das muss man sich wirklich mal vorstellen, also es ist für mich heute noch schockierend, dass man eben einen Stoff chemisch geändert hat und man ihn dann nicht nachweisen konnte und damit einen Stoff Menschen gegeben hat, der nie vorher Menschen testweise gegeben worden ist. Also das war die berühmte Baikor-Affäre. Der Conti, der das zu verantworten hat, aus Süd-San Francisco, ist jetzt vor ein paar Monaten gestorben, aber das war einer der Leute, die das perfekt beherrscht haben. Und ich habe das ja eingangs auch schon erwähnt, dass das Dopen ist nicht so einfach. No.
Ja. Was ist mit Wachstumshormonen?
Ja, Wachstumshormone sind ja auch, würde ich jetzt mal sagen, ganz normale Dopingmittel, die eben auch Eiweiß produzieren und dann entsprechende Wachstumsvorgänge eben auslösen. Das ist ja auch, also jetzt medizinisch, ne, ist das Wachstumshormon sehr wichtig für die Kleinwüchsigen, einer der kleinwüchsigsten, die weltbekannt sind. ist, weißt du das zufällig? Ein berühmter
Nee.
Messi.
Messi, ja?
Messi, ja, ja. Also, der aber jetzt noch Messi nehmen muss, weiß ich nicht, jetzt ist er ja schon erwachsen sozusagen. Aber der, der war kleinwüchsig und der hat sehr lang Wachstumshormon nehmen müssen. Einfach, dass er eine gewisse Größe, dass ne, die Statur natürlich auch entsprechend sich entwickelt hat. Und das, da haben wir dann ja immer ein bisschen die Nase gerümpft. Aber es war medizinisch indiziert, sind wir wieder bei dem Punkt. Und muss man jetzt auch sagen, natürlich ist es dann schwierig, wenn wenn dann jemand so gut wird, ne? Wenn jemand kleinwüchsig ist und wird ein mittelmäßiger Spieler in der Regionalliga, dann sagt man, ja, da können wir jetzt drüber hinweggehen. Ne? Aber wenn einer zum, lassen wir das mal offen, aber der beste Fußballer der Welt ist oder war, wird dann, naja, sagt man natürlich, ja, er hat halt auch sehr viel Wachstumshormon da bekommen, aber er brauchte es. Es war also ganz, ganz klar. Und wenn man sich die Bilder anschaut, er ist ja auch jetzt noch nicht so groß. Ne? Und Ähnliches war ja auch beim Lance Armstrong. Ich meine, der ist ja auch auf die Idee gekommen durch seine Krebserkrankung, dass man eben die entsprechenden Substanzen auch dazu verwenden könnte, eben Leistung zu steigern. Also der ist ja auch aus einer Szene gekommen von schwerkranken Patienten und ist dann zu so einem Supersportler geworden, aber halt komplett gedopt.
Ja, was passiert bei Wachstumshormonen, wenn ich sie missbrauche, also zu viel davon nehme? Was sind die Risiken davon?
Ja, bei den Wachstumshormonen sind auch Probleme eben, die sich aus dem Wachstum selber ergeben, wenn sich also die Organe auch insbesondere natürlich, muss ja auch immer zwischen Muskeln und Knochensystem unterscheiden. Ansonsten wirkt es auch auf das, also generell auf das hormonelle System, Blutzucker wird beeinflusst und solche Dinge. Also das ist halt eine hochwirksame Substanz.
Mhm. Wie gut kennst du dich zu Peptiden aus?
Naja, Peptide ist ja, also jetzt im Vergleich zu den anderen Substanzen, die wir bis jetzt besprochen haben, also EPO, ist ein relativ großes Molekül, hat ein, sagt dir jetzt wahrscheinlich nicht viel, aber muss erstmal jetzt über Größenordnungen sprechen, ein Gewicht von, Molekulargewicht von 22.000, habe ich so in Erinnerung. Und die Peptide, das sind ja kleinere Bruchstücke, die haben also, um einen Vergleich zu machen, vielleicht ein Molekulargewicht von 2000, 3000, so in der Bildung. Und da gibt es halt IGF zum Beispiel und verschiedene andere Stoffe, die ich auch nicht alle kenne, weil sie in der Doping-Szene immer mal wieder eine Rolle spielen, aber nicht wirklich breit angewendet werden. Das sind aber auf dieser 400er-Liste sind einiges an Peptiden drauf, ja.
Ja, weil gerade sie das BPC-157, glaube ich, BPC-157, ist ja eins, dem sehr große Heilungswirkung nachgesagt wird, dass man sagt, hey, wenn du das nimmst oder spritzt, dann geht's dir eigentlich viel besser, du regenerierst tausendmal schneller, ja, dich auch von Verletzungen, von deinen normalen sportlichen Aktivitäten und sowas. Deshalb dachte ich mir, vielleicht macht es Sinn, auch kurz mal darüber zu reden, weil das ist ja auch was bei den Enhanced Games definitiv auch verwendet wird, soweit ich weiß.
Ja, also Peptide sind halt Substanzen, die, wie gesagt, relativ im Vergleich jetzt zu EPO früher oder anderen oder auch Wachstumshormonen relativ leicht herstellbar sind, weil sie nicht so groß sind. Ne? Also man braucht dann die Einzelbestandteile, nennen sich ja Aminosäuren, und man braucht dann eben kein so großes Gerüst. Und da ist natürlich dem Design von Dopingmitteln, wie auch Drogen nebenbei bemerkt, ist da natürlich keine Grenze gesetzt, weil man eben solche Substanzen relativ leicht in großer Zahl herstellen kann. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt von der Substanz, die du jetzt vorhin erwähnt hast, hast dich also offensichtlich gut vorbereitet. ich muss es mal aufschreiben. Wie heißt sie nochmal?
BPC, also Bertha Paula Konrad. Mhm. 157.
Muss ich jetzt ehrlich sagen.
Steht wohl für Body Protection Compound 157. 57, und das ja. soll so ein ja, Peptid gut, sein. Der
natürlich diese Peptide, das sind immer so Wundermittel, die da in Umlauf gebracht werden. Also sind dann auch jetzt in der Pseudomedizin sehr oft unterwegs, dass beispielsweise, wenn man jetzt schwere Knieverletzungen oder sowas hat, dass die da eingesetzt werden. Also nicht dieses BPC, das glaube ich jetzt eher weniger. Aber das sind eben Substanzen, die nicht ausführlich getestet sind. Also ich werde mich
mit der Nee, definitiv. Also das ist keine Substanz, die irgendwie groß getestet ist. Ja, die wird jetzt gerade von vielen privat quasi getestet.
Ja, ja. Naja gut, es ist eben diese Problematik bei den Enhanced Games, dass es sicher da auch sehr viel experimentiert wird, obwohl man ja eigentlich sagt, alle Substanzen, die da angewendet werden, sind zugelassene Arzneistoffe. Also ich weiß jetzt nicht, was deine Quelle ist, wo du das her hast.
Das findest du in fast jedem zweiten Sportler-Podcast mittlerweile in Amerika. BPC 157, das ist in aller Munde. Auch ganz viele Bodybuilder nehmen das. Also das ist sehr bekannt da in dem Metier.
Siehst du, da habe ich was dazugelernt.
Ja.
Aber generell die Peptide sind ein Feld, wo man sehr schnell Substanz in Umlauf bringen kann und auch sehr schnell irgendeine Wirkung beanspruchen kann. Das ist eigentlich jetzt. Generell. Ich meine, es war ja auch als das Semaglutid, also besser bekannt als Wegovy beispielsweise, ne? Das war ja auch sofort im Umlauf. Das ist ja auch ein Peptid, ne? Aber das bringt eigentlich Sportlern gar nicht viel, weil es ja eher zum Muskelabbau zum Beispiel führt. Ne? Und bei den anderen vielen Peptiden, also man nennt die ja nicht ohne Grund Designer-Peptide, ne? Weil man hier alles mögliche Zeug machen kann und irgendeine Wirkung beansprucht. Ich frage mich manchmal, wie sie auf diese Wirkung gekommen sind. Haben sie Tierversuche gemacht, die sind relativ schwer und sind ja für den Nachweis einer Wirksamkeit im Sport, würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine leichte Aufgabe ist. Und die Leute, die das machen, sind ja kriminelle Leute. Die wollen einfach spektakulär auftreten. Hier haben wir ein Peptid und Peptide haben ein gewisses Image und übermorgen kommt BPD 158, dann werden wir einen Buchstaben weiter. Ja, und dann sagt man, das ist das verbesserte BPC 157. Also, wie schon gesagt, ich habe nichts davon gehört, aber es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das eine seriöse Angelegenheit wäre.
Jetzt geht es ja darum auch immer, dass bei den Enhanced Games ja auch so das Ziel klar ausgegeben wird aus den Sachen, die so verwendet werden. Erstens, die sind zugelassen offiziell, also es sind keine neuen Sachen, aber viele von den Sachen, die so ausprobiert werden, sollen irgendwie auch neue Medikamente werden oder dann der allgemeinen Bevölkerung helfen. Wie siehst du das?
Naja, was hinter dem Ganzen steckt, ist natürlich, also zunächst mal, die Enhanced Games sind keine Sportveranstaltung. Das muss man sich mal ganz klar vor Augen halten. Das ist eine Veranstaltung, die diesen Zirkel um Peter Thiel, Angermeier und Konsorten, Trump Junior, ja, in die Investoren, ja, die haben ja Großes vor. Das große Wort, das ja jetzt mittlerweile auch schon in der 19 bis 20 Uhr Reklamezeit in der ARD und der ZDF aufkommt, Longevity, ja, also diese
Longevity, Langlebigkeit, ne? Länger gesund bleiben, länger leben.
Ja, genau. Das, wie schon gesagt, die Longevity hat es ja schon geschafft. Irgendwo mit dem ganz absurden, ich glaube, Lacalut oder irgendwas ist es neulich vorkommen. Wir haben gedacht, nee, jetzt fangen wir wirklich das Spinnen an. Aber diese Gruppe hat natürlich schon das Ziel, solche Substanzen zu machen. Das ist ganz klar die Vision von Angermayer und auch von Thiel. Das möchten sie natürlich möglichst unabhängig machen. Und warum sage ich, es ist keine Sportveranstaltung? Weil diese Veranstaltung dazu da ist, um das Ganze überhaupt jetzt mal in die Öffentlichkeit zu bringen, dass man eben auch mit Dopingstoffen umgehen kann. Es wird auch, das würde ich jetzt mal vorhersagen, wenn nicht, dann können wir ja nochmal ein Gespräch führen. Also es wird keinen Todesfall geben bei den Enhanced Games, das glaube ich nicht. Wichtig ist eben, dass sie das Ganze bekannt wird, dass man dann darüber auch diskutieren kann, wieso muss man mit den Substanzen so vorsichtig umgehen. Dann haben wir natürlich die unglückliche Situation, dass mit Robert Kennedy Jr. Jemand die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde vorsteht, der das, ich hoffe, er ist nicht mehr so lang im Amt, aber ich befürchte, es wird doch noch lang sein, zu lang. Dann haben wir eine Behörde, die diesen Dingen sehr offen gegenübersteht. Man hört ja jetzt schon, dass sie die Arzneimittelzulassung leichter machen wollen. Das ist das, letzten Endes ist das alles Trumpoid. Ja? Also da steckt, die stecken ja alle zusammen, die haben alle Interesse dran. Also Peter Thiel ist ja jemand, der den J.D. Vance sozusagen ins Spiel gebracht hat in der Politik. Also die haben ja enorme Macht und haben noch viel mehr Geld als Macht auch. Ja, die sind einfach daran interessiert, hier was vorwärts zu bringen. Aber man muss sich natürlich fragen, wie sie das eigentlich organisieren wollen. Ich meine, es gibt ja pharmazeutische Firmen, die auch nicht gerade mit den dümmsten Leuten besetzt sind, die Aufgabe haben, neue Medikamente zu schaffen. Und hier ist jetzt eine Gruppe, die auch neue Medikamente machen will. Wer macht die für die? Ich meine, wenn sie ihr Geld zusammentun, ja, dann können sie natürlich die Firma Pfizer kaufen oder Pfizer oder wie du es aussprechen willst. Und sie können sich Know-how einkaufen, aber das weiß man alles nicht. Das ist jetzt einfach Spekulation. Nur ist Arzneimittelentwicklung eben etwas, was schon wirklich sehr viel Kompetenz erfordert. Aber wenn ich natürlich an die Sache so rangehe, ja, das kann man eigentlich relativ schnell auch zu den Patienten bringen und sich sozusagen mit den Enhanced Games gewisse Rechtfertigung auch liefert, dass ja auch die Substanzen, die da so verteufelt werden, die Dopingsubstanzen ja offensichtlich nicht so gefährlich sind, dann wird einfach ein Klima geschaffen, das ich nicht gut finde. Und das ist eigentlich für mich eines der wesentlichen Probleme bei den Enhanced Games, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das Ganze auch auf die Jugend wirken wird. Und damit sind wir natürlich bei der Frage, wie die Medien diese Veranstaltung transportieren. Ne? Auch die Öffentlich-Rechtlichen werden nicht umhinkommen, davon zu berichten. Das steht mal fest. Ne? Welche Wirkungen das hat, also darauf möchte ich jetzt nicht zu viel spekulieren. Das ist einfach, ja, es ist ein Experiment, das Ganze Ich muss jetzt ehrlich sagen, weil ich bin ja schon x-mal gefragt worden, was ich eigentlich dazu sage, ob zu diesem Experiment, dann sage ich, aus meiner Sicht ja, kriminell das Ganze zum Teil ist, wenn die Ergebnisse der Öffentlichkeit auch bekannt gemacht werden, also dass man jetzt erfährt, wie sich die Leute gedopt haben, welche Blutspiegel die beispielsweise gehabt haben, dann ist es natürlich, wäre es für die Pharmakologie eine gute Sache, weil das hat man ja normalerweise nicht. Man hat normalerweise halt einen Einpunkturin, der ist am 14. Januar eine Probe genommen worden, dann hat man, die zieht man raus und dann macht man eine Messung, aber man weiß nicht, wie der dazu gekommen ist, wie oft er eingenommen hat und so weiter. Das
aber genau das wollen ja die Enhanced Games auch machen. Ne? Also die haben ja diese zwei Commissions. Ja. Die haben ja einmal die Medical Commission und einmal die Science Commission. Und die Medical Commission, das ist ja so, wir wollen sicherstellen, dass alle Athleten das gesund machen, in dem gesunden Rahmen, mit Ärzten in Begleitung und Co. Und dann haben sie die Science Commission, die schaut, dass alles dokumentiert wird und auf guter Evidenz basiert, alles runterschreibt, aufnimmt. Das sind zumindest die beiden Claims, die sie haben. Die
Kommission existiert auch, ja. Also da muss ich dann schon ein bisschen schmunzeln, obwohl es nicht zum Schmunzeln ist. Also in Deutschland und in vielen anderen zivilisierten Ländern und Industrieländern würden solche Untersuchungen nie von einer Ethikkommission genehmigt. Ja, also es hat ja mal einen EPO-Test gegeben, den die Holländer durchgeführt haben. Es hat jahrelang gedauert, bis das überhaupt genehmigt worden ist, weil solche Substanzen an Gesunden zu testen, das wird von den Ethikkommissionen einfach abgelehnt. Also die haben sie halt selber gebildet, diese Ethikkommission, die haben die richtigen Leute, denn sie haben auch nebenbei bemerkt, wie sich es halt gehört, in der Science Commission ein Professor von Harvard mit dabei. Ja, das sind halt alles so Sachen, die medienwirksam verkauft werden können, wenn es dann soweit ist. Ne?
Ja. Aber ist überwachtes Doping jetzt besser als nicht überwachtes Doping?
Naja, also das muss man natürlich mit Ja beantworten, klar. Überwachtes Doping ist besser als nicht überwachtes. Aber ein überwachtes Doping heißt ja noch lange nicht, dass die Sportler nur diese Substanzen einnehmen, die sie da von den Leuten bekommen oder die sie selber mitbringen. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Mhm. Also insofern ist das auch schon eine unsichere und unklare Geschichte. Ne?
Ja. Welche Gedanken hast du noch zu den Enhanced Games gerade, Thema Wirkung im Körper, Substanzen und Co.? Haben wir noch irgendeinen Punkt, den wir gerne machen würden?
Nee, ich denke, wir haben eigentlich schon, wenn man das jetzt auch zusammenzieht mit all dem, was wir über die Substanzklassen, also über die Wirkklassen da besprochen haben, eigentlich alles drin. Man wird sehen, wie das wirklich, also es weiß keiner so richtig, wie diese ganzen angegebenen Dinge, die da angeblich gemacht werden sollen, um das sehr sauber zu machen, wie die durchgeführt werden, wie sie veröffentlicht werden und wie der ganze Zirkus eben da ablaufen wird. Ne? Ich sage auch vorher, dass sie nicht wie die Olympischen Spiele, weil sie ja immer lange geheißen hat, dass eine Konkurrenz zu den Olympischen Spielen sein soll, also überhaupt nicht. Denn die warten keine 4 Jahre, um wieder eine Veranstaltung zu machen. Also wenn das gut jetzt funktioniert, dann gibt es nächstes Jahr die nächste Veranstaltung und irgendwann brauchen sie es dann nicht mehr, wenn sie ihre Ziele erreicht haben. Also es ist einfach ein Konsortium oder von Milliardären und einflussreichen Leuten, die hier eben versuchen wollen, den Sport zu ändern. Deswegen müssen sich die Sportverbände natürlich schon auch Gedanken machen, ob das, was sie selber auch machen, nämlich Sportveranstaltungen immer spektakulärer zu machen, können sie auch nicht den anderen Leuten den Vorwurf machen. Sie machen es jetzt spektakulär. Ne? Also das werden alles Dinge sein, die muss man sehen. Ne? Und die WADA dreht sich natürlich im Kreis und das IOC auch und schimpfen und nein, das ist doch nicht möglich, dass sowas gemacht wird, aber es wird gemacht werden und ja, wir werden uns das anschauen am 24. Mai. Es ist jetzt auf einen Tag begrenzt, also ist es natürlich eine super Show. Ne? Das ist klar, wenn dann einen Tag also Gewichtheben, Schwimmen und Leichtathletik ne, gemacht wird, also da geht schon Schlag auf Schlag. Ne? Mhm.
Professor Dr. Fritz Zörgl, meine Damen und Herren. Fritz, schön, dass du da warst heute. Danke für deine Zeit. Sag den Leuten gern noch, wo finden sie mehr über dich und deine Arbeit, die du so machst?
Naja, es ist natürlich so, das, was mich wirklich umtreibt, ist natürlich die reine wissenschaftliche Tätigkeit. Es gibt die Publikationen, die wir wissenschaftlich machen. Da gibt es eine internationale Literaturstelle, nennt sich PubMed, das ist in USA, da sind etwa 50 Millionen Arbeiten, sind da drin, da kann man nachlesen, was einzelne Sportler, sage ich schon, Wissenschaftler gemacht haben kann man unter meinem Namen nachschauen, was ich gemacht habe. Ich denke, dass das relativ breit ist. Die Dinge mit dem Sport, ja gut, das ist meistens in den Medien halt gewesen, weil man muss es halt immer versuchen zu übersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir heute immer gelungen ist. Ich bin selten zufrieden damit, weil man sich danach denkt, nee, das hätte man noch ein bisschen anders erklären können. Aber ansonsten haben wir halt unsere Forschungsgebiete in Heroldsberg und ja, haben wir auch eine relativ große historische Sammlung von Arzneistoffen und natürlich auch Dokumente zum Thema Doping. Also ja, das ist das, was mich umtreibt und wo ich meinen Tag mit verbringe.
Sehr gut. Okay. Leute, danke dir, Fritz, dass du heute da warst. Ja. Leute, euch vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.